Ein wichtiger Hinweis zu dieser Folge. Denn den ganzen August über läuft unsere Sommeredition des Podcasts Female Leadership on Air. Das heißt, diese Folge ist eine Wiederholung und zwar eine Folge, die sehr, sehr beliebt war. Falls du sie verpasst hast, weil du diesem Kanal noch nicht lange folgst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Und wenn du sie wiedererkennst, dann kann ich dir versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge ein zweites Mal zu hören. Viel Freude und Spaß damit.
Das erste Seminar kam und 5 Wochen später kam die Diagnose triple-negatives Mama-CA. Und in dieser Zeit hat sich meine komplette Haltung zu dem Thema Schlagfertigkeit gewandelt, weil ich leider lernen musste, nicht durfte, sondern musste, dass man als Frau ohne Haare, Wimpern und Brüste nochmal anders schlagfertig durch die Welt gehen muss.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich freue mich wirklich, 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 wirklich von Herzen heute, dass ich eine ganz besondere Gästin da habe. Und wenn du ihren Namen hörst, dann wirst du dich mit Sicherheit genauso freuen wie ich. Ihr Name ist Nicole Staudinger. Du hast mit Sicherheit, ich bin 1000% sicher, irgendwas schon mal vielleicht sogar gelesen von ihr oder wirklich auch einen Tipp gehört oder ein Seminar gesehen oder eine Speech gesehen. Sie ist wirklich zum Glück sehr, sehr stark engagiert, um vor allen Dingen viele Frauen beruflich zu stärken und auch in der Schlagfertigkeit bzw. in der Kommunikation zu stärken. Also, Nicole Staudinger ist vielfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin. Brüste umstandshalber abzugeben oder leicht gesagt, oder auch das Buch Schlagfertigkeitsqueen hast du bestimmt schon mal gehört. Sie ist Top-Speakerin, zertifizierte Trainerin und Gründerin der Akademie. Ihr Podcast, leicht gesagt, liefert zudem regelmäßige Impulse rund um Sprache, Standing und weibliche Stärke. Und das ist, würde ich sagen, ein Perfect Match für den gemeinsamen Talk. Und ich heiße dich sehr, sehr herzlich willkommen, liebe Nicole.
Ich bin hier gerade über mich hinausgewachsen, Christine, wie du das ankündigst. Da könnte man ja wirklich, also dann höre ich das so und denke, ach Mensch, das ist aber bestimmt interessant, das Gespräch. Und ich denke, stopp, sie spricht da mit mir.
Oh ja, aber ich finde, wir dürfen uns echt diesen Raum bewusst immer wieder nehmen, weil es ist, ich finde, es ist so eine Ehre, dass du dir die Zeit nimmst und ich bin wirklich großer Fan von dir und deswegen hätte ich noch mehr sagen können. Oh Gott. Und ich freue mich so, so sehr, dass du da bist und steige immer mit einer Frage ein. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, ja, es kann was Akutes sein, es kann was Aktuelles sein, es kann aber auch vielleicht ein Grundgefühl sein. Was kommt dir da für ein Bild, für ein Gefühl?
Dass wir davon zu wenig haben. Das ist so das Erste, was mir in Erinnerung kommt. Wenn ich an all die Unternehmen denke, in denen ich zugegen bin, findet Female Leadership zu wenig statt. Gleichzeitig auch immer wieder die Frage, ob wir es eigentlich brauchen oder ob Leadership ist. Auch diese Frage finde ich legitim, die darf man sich zwischendurch stellen. Und auf was ich ganz persönlich für unglaublich viele tolle Frauen getroffen bin, die in diese Rolle sehr häufig so reinstolpern. Und wenn ich so an meine persönliche Vergangenheit zurückdenke, in einem früheren Leben war ich ja auch mal angestellt und auch in einer Führungsposition und habe da überhaupt gar kein, das ist 15 Jahre her, dass ich damit anfing, Christine, da gab es noch keine Podcasts, da gab es keine, also mein Chef hat mir keinerlei Weiterbildung gegeben, der hat gesagt, hier ist das Team, hier hast du die Umsatzverantwortung und bitte. Mhm. Und irgendwie ist man da so reingestolpert und was hätte ich mir gewünscht, vielleicht mal hier und da einen Impuls zu bekommen. Also viele Sachen gehen mir durch den Kopf.
Ich kann das so nachvollziehen. Ich bin ja genauso reingestolpert wie du. Mein Chef hat mir wirklich nur gut gemeinte Ratschläge gegeben, wie so muss ich zu viel Nahbarkeit, ja, und bloß keine privaten Sachen, keine Fehler zu geben. Das war so meine ersten Ratschläge, die ich bekommen habe, die ich heute natürlich ganz anders sehe. Aber damals dachte ich so, okay, macht man halt so, ja. So deswegen, ja, ich glaube, das kann ich total nachvollziehen. Und du wirst ja oft als Schlagfertigkeitsqueen bezeichnet. Wie stehst du heute zu dem Namen?
Ich nehme den einfach so an. Das liegt auch an dem Buch, was ja vor, das ist ja jetzt schon 10 Jahre her, dass das Buch erschienen wurde. Ja. Ich habe das ja mal irgendwann umgeschrieben und schreibe ja Queen mit K-W-I-E-N, weil mir das andere einfach ein bisschen zu drüber ist. Dieser Name damals, wie der entstanden ist, das war per Zufall im ersten Buch, Christine. Ich habe damals geschrieben, Brüste Umstände halber abzugeben, ja ein ganz anderes Thema über Brustkrebs und schrieb so und eine der ersten Zeilen war, da liegt sie, die Schlagfertigkeitsqueen mit dem großen Problem oder mit dem Riesentumor. Mhm. Da hatte ich mich ja kurz vorher selbstständig gemacht mit der Idee, Schlagfertigkeitsseminare zu geben. Und als ich dann danach das zweite Buch geschrieben habe und wir haben nach einem Titel gesucht, hat der Verlag gesagt, du hast den eigentlich schon im ersten unbewusst geschrieben, lassen wir den nehmen. Und da habe ich erst gesagt, nee, das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Und dann hat der Verlag aber so überzeugende Argumente geliefert, abgesehen davon, dass der Verlag im nachher das letzte Wort hat, was die Titelgestaltung angeht, das muss man so deutlich immer wieder sagen, haben die gesagt, das ist ein super Suchbegriff. Also das war damals so mit der Grund, ist ein super Suchbegriff und er sollte recht behalten, der Verlag. Der war natürlich dann schon ein USP und heute ist es meistens, werde ich genauso angekündigt, sie ist besser bekannt als Deutschlands Schlagfertigkeitsqueen. Ja, ist okay, komme ich mir zurecht.
Ja, und ich finde, es gibt auch schlimmere Titel und ja. Ich finde es eigentlich, weil das, dafür stehst du ja auch zumindest so, wie ich dich bisher wahrgenommen habe, für viel Humor, viel auch Leichtigkeit in der Kommunikation und nicht zu viel zu denken, vielleicht auch in manchen Situationen. Und gerade wenn es darum geht, reagieren zu können und wirklich auch ein Standing, das, was wofür du ja auch stehst. Darf ich trotzdem fragen, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, welche Rolle, du hast dich gerade selbstständig gemacht, so habe ich es jetzt verstanden, ne? Dann die Diagnose. Welche Rolle spielte vielleicht auch diese Fähigkeit der Schlagfertigkeit gegenüber dir selbst, so vielleicht so im Mental?
Wahrscheinlich die grundlegende. Ich bin damals in die ersten Seminare oder in diese Grundidee auch da wieder so reingestolpert, ne? Ohne Plan und ohne Businessplan und so. Das war, ich habe mich zertifizieren lassen zur Trainerin. Ich wollte mich gerne selbstständig machen nach diesem Job, den ich zwar sehr gerne gemacht habe, aber mit zwei Kindern, abgesehen davon, dass ich keine Weiterbildung eingefordert hatte, auch im Bereich Female Leadership, war auch das Wort Vereinbarkeit irgendwie noch gar nicht im Duden eingezogen vor 15 Jahren. Das war alles, wenn man sich das heute überlegt. Und trotzdem habe ich es hinbekommen, aber mit einem Bauchgrummeln. Und deswegen habe ich diesen Job damals, der wirklich gut war, auch mega gut bezahlt, habe ich ihn hingeworfen und gesagt, das geht nicht. Ich kriege das hier nicht mehr hin und habe mich selbstständig gemacht. Und wollte dann eben Schlagfertigkeitsseminare geben. Das habe ich gegründet und das erste Seminar kam. Und 5 Wochen später kam die Diagnose trippelnegatives Mama-CA. Und in dieser Zeit hat sich meine komplette Haltung zu dem Thema Schlagfertigkeit gewandelt, weil ich leider lernen musste, nicht durfte, sondern musste, dass man als Frau ohne Haare, Wimpern und Brüste nochmal anders schlagfertig durch die Welt gehen muss. Und diese Grundhaltung zu dem Thema, nämlich, wenn du mich fragst, ist es ja die Überlegung, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Das ist ja für mich die Definition von Schlagfertigkeit und die kommt aus dieser Zeit. Und das wäre alles so nicht gekommen, wenn die Erkrankung damals nicht gewesen wäre. Und ich habe das sehr bewusst alles damals so wahrgenommen. Ich weiß, die Ärzte haben mir am Anfang auch Medikamente gegen die Angst angeboten, weil die schon mit 32, bei dieser Art des Krebses, war das schon ein Punkt, wo sie gesagt haben, wir können ihm was zur Beruhigung geben. Und ich bin kein Fan von Leiden. Und dennoch habe ich damals gesagt, geben Sie mir erstmal die Möglichkeit, selber mit offenen Augen da durchzugehen. Vielleicht ist was dabei, was ich gebrauchen kann. Da habe ich relativ früh gesagt, und da war jede Menge dabei, was ich gebrauchen konnte. Und dennoch weigere ich mich, der Erkrankung dankbar zu sein. Denn ich war das ja, die das daraus gefunden hat, nicht die Erkrankung.
Ja, und damit willst du auch wahrscheinlich nichts schönreden, weil letztendlich war es eine Phase, die man mit Sicherheit keinem wünscht, so gehe ich davon aus.
Und auch nicht braucht, nein.
Nee, und auch nicht braucht, ja. Und manchmal, ne, so wird so ja auch in vielen Erzählungen immer so irgendwas als Purpose gesehen und ich musste das und deswegen ist es jetzt mein Weg und so weiter, so, ne, so wie du das, also nehme ich es jetzt zumindest wahr, dass das eben, dass du nicht total dankbar da bist, sondern dass du deinen Weg dadurch nochmal anders finden musstest,
Ja, und weißt du, ich finde, das ist auch ein himmelweiter Unterschied, bei wem die Erkenntnis entsteht. Ja. Nur weil ich damit jetzt so umgegangen bin, ist das ja nicht das Universalwerkzeug für die 70.000 Betroffenen jedes Jahr. Ja. Ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, Leute, ich habe das so und so gesehen und jetzt macht ihr das auch mal. Das macht einen himmelweiten Unterschied, ob die Frau das selber erkennt, ob sie sagt, also ganz ehrlich, ich gehe jetzt den Weg und jetzt gucke ich auch mal links und rechts, ob ein paar Blümchen wachse, oder ob ich das von oben runter diktiere. Und das empfinde ich als anmaßend und übergriffig, wenn ich das tun würde. Ich hoffe, es kommt nicht so an. Ja.
Wenn du sagst, du hast gesagt, dass das Wort auch oder das Thema Schlagfertigkeit hat sich für dich verändert. Wie war, vielleicht magst du es nochmal so ein bisschen gegenüberstellen, wie war es so vorher? Und jetzt hast du es ja auch direkt gesagt, so mit dem Thema Lebenszeit ist nochmal klarer dann in den Fokus gekommen.
Vorher war es diese Trainerin-Ausbildung und eigentlich wollte ich Verkaufsseminare geben, weil ich ja aus dem Vertrieb komme. Vertrieb war immer mein Job. Ich war im Anzeigenvertrieb. Ich habe Lifestyle-Verlage geleitet. Habe ich geliebt. Bis heute. Du könntest mich heute wieder in den Vertrieb zurückschubsen. Kaltakquise, geht mein Herz auf. Mega geil. 2 Stunden Leute anrufen, wo du noch nicht weißt, dass die von dir angerufen werden. Könnte ich immer noch. Liebe ich ohne Ende. Und dann habe ich gedacht, gibst du Verkaufsseminare? Und merkte währenddessen, dass der Ausbildung, denke ich, nee, so Verkaufsseminare, da hast du eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Und dann kam der Tag der Abschlussprüfung und wir haben das Ganze begossen mit einem ordentlichen Kölsch. Ich bin Kölnerin, die Abschlussprüfung war in Köln. Und nach 6 Kölsch sagte mein Ausbilder damals zu mir, Staudinger, du gehst mir seit einem halben Jahr ziemlich auf den Sack. Und ich sag, bitte, ich, wie kann das denn sein? Und dann sagt er, ja, kann ich dir sagen, weil du ja immer das letzte Wort hast. Und dann sagt die Kollegin neben mir, ja, das nennt man übrigens schlagfertig. Und da war die Geschäftsidee geboren. Und dann erst fiel mir auf, Christine, und das hatte ich vorher gar nicht für mich in Anspruch genommen. Ich habe gesagt, na klar, ich habe keine Talente, ich kann sonst wirklich nichts. Aber ich bin von Natur aus schlagfertig zur Welt gekommen und war ja jetzt Trainerin. Und habe gedacht, super, damit kannst du ja Seminare geben. Mit diesem Fund des eigenen Talentes, Klammer auf, wo man ja sehr wohl noch mal kritisch drauf gucken könnte, wie viel kann sie dann eigentlich mit nachvollziehen bei Menschen, die nicht schlagfertig zur Welt gekommen sind. Aber diese Grundidee und was die Fachliteratur mitgegeben hatte. Und da gab es nicht viel, aber Wikipedia hatte eine ganz klare Definition, nämlich Schlagfertigkeit steht für das prompte Reagieren eines verbalen Angriffs und sie steht für Geistesgegenwart und Intelligenz. Und ich habe mich vor 11 Jahren nicht ermächtigt gefühlt, das mal zu hinterfragen. Mal selber reinzufühlen, wie sehe ich das eigentlich? Und in das erste Seminar bin ich mit, ich sag mal, 70% Techniken reingegangen, 30% Lebenseinstellung. Heute gehe ich mit 95% Lebenseinstellung rein und mit 5% Techniken.
Krass. Krass. Ja, und das schwingt auch für mich zumindest an vielen Stellen mit, weil das ist so, ich höre das oft auch, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite und ich war sicherlich an vielen Stellen genauso, ich möchte schlagfertiger sein, ja. Und gleichermaßen, gerade auch wie du es nochmal beschreibst, ist es, glaube ich, auch eine innere Reise, die wir angehen dürfen, dann Inner Work zu machen, wirklich auch ein bisschen mehr zu verstehen und nicht nur im Außen schlagfertig zu sein, sondern dass es sich auch authentisch anfühlt, dass es zu mir passt und dass es meine eigene Schlagfertigkeit ist. So, was sagst du, ist auch da vielleicht der Teil der inneren Arbeit, gerade wenn es um so vermeintliche Techniken geht, die man natürlich vielleicht lernen kann, gleichermaßen so diese eigene persönliche Entwicklung auch dabei anzuschieben oder sich bewusst zu machen?
Ich glaube, die Grundbasis für Schlagfertigkeit ist das eigene Selbstbild. Wer bin ich? Was kann ich? Und was kann ich auch nicht? Da zu sich zu stehen und Authentizität. Das ist jetzt mal so im Schnellen runtergebrochen. Und du hast ganz am Anfang schon gesagt, wir Frauen denken sehr viel nach und so weiter. Schlagfertigkeit ist die Fähigkeit des Nichtdenkens. Deswegen kann ich so gut. Also wir haben 3 Sekunden Zeit für die richtige Antwort. Ja, wenn du irgendeinen blöden Spruch zu hören bekommst, hast du 3 Sekunden Zeit bei der Schlagfertigkeit. Wenn wir diese 3 Sekunden darauf verschwenden, zu überlegen, warum hat er das gesagt, wie hat er das gemeint, wo war mein Fehler, ist die Zeit vorbei. Und das geht mit dem richtigen Selbstbild etwas leichter, nämlich diese Sprüche nicht mehr hierhin, also in den Kopf kommen zu lassen, aber viel wichtiger, nicht ins Herz kommen zu lassen. Und dass wir so eine Art Schutzschild hochziehen, was uns ermöglicht, diese Sprüche an uns abprallen zu lassen. Und diese Arbeit mit dem eigenen Selbstbild ist insbesondere bei Frauen in Führungspositionen das A und O. Ich hatte gestern ein Seminar in der Akademie, da war eine ganz tolle junge Frau dabei, die hat im Prinzip von heute auf morgen die Firma vom Papa übernehmen müssen, weil der zu früh verstorben ist. Eine Baufirma. Sie hat da ihr Leben lang mitgearbeitet im Büro und muss das jetzt übernehmen und hat Führungsaufgabe. Komplett bei Männern. Und das finde ich natürlich hochspannend. Und sie sagt, ich möchte ernst genommen werden, ich möchte aber bei mir bleiben. Und ich bin sehr emotional, weil mir auch der Papa noch fehlt und ich brauche die Jungs und ich habe gar keine Ahnung von der Arbeit, die diese tollen Männer da täglich auf den Baustellen machen bei 38 Grad. Aber ich habe Ahnung von den Zahlen hier. Und wie kriege ich das denn jetzt kommunikativ verpackt? Hier reden wir nicht mehr über Schlagfertigkeit. Hier reden wir über gute Kommunikation. Und mir ist ganz wichtig, dass wir immer abgrenzen können, wann ist Schlagfertigkeit benötigt und wann gute Kommunikation. Denn die Schlagfertigkeit, die rettet dir nur die Situation. Die löst ja keinen Konflikt. Mhm. Und mit Schlagfertigkeit alleine bist du leider auch keine Führungskraft.
Mhm. Voll, voll, voll. Ja, das ist so wichtig, da auch zu differenzieren. Weil, wie du sagst, das ist, rettet mir vielleicht mal eine Situation, wo ich mich danach dann wohler fühle und danach nicht denke, warum habe ich das nicht gesagt? Gleichermaßen, um wirklich auch den Bezug zu Menschen, die Beziehungsebene zu stärken und auch vor allen Dingen in Menschen reinzufühlen, Fragen zu stellen, brauche ich natürlich ganz andere Hebel, die dann vor allen Dingen das, wie du es beschreibst, im Rahmen der Kommunikation und da der inneren Stärke auch ganz klar den Einklang finden. Jetzt macht ihr auch an der Akademie, also das ist so, ne, du bist, glaube ich, so, ich habe es irgendwann mal, glaube ich, bei dir gelesen, so, dass Schlagfertigkeit ist so, wie du es auch gerade beschreibst, dieses Situative, und gleichermaßen ist so eigentlich das große Fundament oder das, was uns miteinander auch verbindet oder einfach auch klärt, ja, ist so Kommunikation. Wie macht ihr das bei der Akademie? Habt ihr unterschiedlichste Seminare, die ihr anbietet, wo ihr sagt, hier geht es wirklich rein um Schlagfertigkeit in der Situation und hier geht es um das Selbstbild, wo ich gestärkt bin, wo ich dann auch anders spreche, weil ich natürlich auch nicht nur eine verbale Kommunikation anders habe, sondern auch meine nonverbale Kommunikation mehr im Einklang ist?
Ja, genau so musst du dir das vorstellen. Ich bin in erster Linie als Trainerin in Unternehmen unterwegs, in Ministerien ganz viel, in Behörden zum Beispiel, in der Politik. Mhm. Und da gebe ich Unterschied, wenn ich immer sage wir. Ich habe ein Team, was hinter mir ist, aber ich bin diejenige, die rausgeht natürlich. Und da haben wir unterschiedliche Themen. Schlagfertigkeit verkaufen wir mittlerweile nicht mehr ohne die gute Kommunikation, weil die Welt so anders geworden ist. Nur mit Schlagfertigkeit alleine kriegen wir diesen Vibe-Shift nicht gedreht. Und deswegen machen wir es nur noch in der Kombination. Das heißt, wir haben in der ersten Tageshälfte, das ist ganz unterschiedlich, ich bin mal nur einen Tag in einem Unternehmen, mal aber auch 5 Jahre. Das hängt ein bisschen davon ab, was das Unternehmen will. Manchmal begleite ich auch Frauen bis hin in den Vorstand. Dann habe ich auch eine Coaching-Rolle im Hintergrund. Dann machen wir auch Seminare zum Public Speaking. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Wir verschwinden momentan von den Bühnen und die Gelegenheiten, die wir haben, liebe Ladies, die müssen wir nutzen. Und dann gilt es bitte, keine Füllwörter rein, dass jedes Wort sitzt, dass du bitte auch gerne, wenn du frei sprichst, nichts ablesen musst. Du sollst von mir aus Moderationskarten in der Hand haben, aber dass du beim Publikum bist. Wir dürfen uns da keine Chance mehr vergehen lassen. Und da sehe ich Dramatisches auf der Bühne, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, aber mir liegen die Frauen nur mal einmal mehr am Herz. Resilienz ist immer ein Thema, was mitschwingt. Schlagfertigkeit und Resilienz, das gehört für mich komplett zusammen. Das kommt aus der Historie heraus. Auch Glück und die intrinsische Triebkraft. Das sind die Themen, die ich als Trainerin abdecke. Jetzt arbeitet aber eben nicht jede Frau in einem Unternehmen, die mich als Trainerin bucht. Und genau dafür gibt es die Akademie. Und da bieten wir das Ganze immer als Online-Seminare an. Einmal im Quartal, je nachdem, wie ich dazu komme. Da kannst du dich abends bequem von zu Hause einwählen. Das ist dann live online. Und die werden super gut angenommen. Für relativ kleines Geld. Damit sich das eben auch jede Frau dann leisten kann. Und die angestellt sind, die reichen ihrem Chef einfach die Rechnung rein und sagen, hier, ich habe hier ein Kommunikationsseminar mitgemacht. Bitte bezahlen mir das. Da haben wir eben die Wahl zwischen Schlagfertigkeit und Kommunikation. Die dauern dann 2,5 Stunden abends.
Ich bin jetzt gerade auch nochmal hellhörig geworden, weil ich meine, Politik, ja, du hast es gerade angesprochen, dass du da auch viel unterwegs bist. Und da natürlich auch manchmal noch so dieses, wenn man, es verändert sich schon, aber oft, wenn man zum Beispiel weibliche Politikerinnen, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, glaube ich, aber egal. Wenn man die sieht, dann sind die manchmal noch so ein bisschen so copy-paste wie Männer. So in ihrem Auftreten, in der Kleidung teilweise. Ist auch ein Teil der Kommunikation, wie kann ich mich auch ein bisschen abgrenzen und in meiner Echtheit irgendwo sein?
Naja, 90% der Kommunikation findet nonverbal statt.
Ja.
Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was wir sagen. Leider. Ja. Und das ist, das können wir ja von Fernost bis Übersee, sehen wir es ja überall. Es ist viel entscheidender, wie wir etwas sagen. Und da gehört natürlich auch das äußere Erscheinungsbild von bis alles dazu. Mhm. Und meine Erfahrung ist, da muss ich nur bei mir bleiben. Ich kann nur dann richtig wirken, wenn ich authentisch bin. Mhm. Und wenn ich komplett in mir mich wohlfühle. Und damit meine ich wirklich komplett wohlfühle. Das heißt, ich ertrage schon keine Naht am Körper, die mich nervt. Keine zu enge Hose und keine zu hohen Schuhe. Ich komme dann nicht rein ins Thema. Ich kann dann auch nicht in mir sein. Deswegen möchte ich immer wieder das Wort Authentizität und sich seiner selbst bewusst sein. Und natürlich, wenn ich so eine exponierte Position habe und wirklich auf der großen Politikbühne stehe, natürlich brauchst du dann auch Berater und Beraterin an deiner Seite, die dir sagen, pass auf, du hast jetzt die Wahl, das, was du sagst, ist mega. Wenn wir das jetzt noch optisch mit einem, keine Ahnung was, unterstützen, dann unterstützt du diese Wirkung nochmal. Ja, ich glaube, da reden wir nochmal von einem anderen Level, als wenn ich jetzt auf eine kleine Bühne gehe oder auf eine mittelgroße. Natürlich, das ist ja wie mit allem. Wenn du mit dem Laufen anfängst, brauchst du auch nicht sofort die allerbesten Top-Schuhe. Da kannst du auch erstmal in normalen Schuhen loslaufen. Wenn du im Marathon läufst, musst du nochmal genauer reinfühlen und sagen, ich brauche hier ein Profi-Werkzeug. Und so ist das ja mit allem im Leben. Also je nachdem gewusst, wo.
Ja, erlebst du, dass Frauen, oder was sind so die Gründe, die du erlebst, warum es auch Frauen schwieriger fällt, vielleicht in Situationen zu kontern?
Ich habe letztens ein Interview gelesen von der neuseeländischen Ministerpräsidentin, die ja freiwillig zurückgetreten ist, die ja jetzt gerade ihr Buch promotet. Und ich meine, das wäre in der Süddeutschen gewesen oder in der Zeit. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, das Hörbuch schon vorbestellt. Sie sagte ja, dass sie mit argen Selbstzweifeln zu tun hat. Und das ist auch das, was ich sehr häufig in den Seminaren mitbekomme. Die Frauen, die ich trainiere, sind zu 99,9% um Welten, nicht ein bisschen, sondern um Welten intelligenter als ich. Ja. Die bringen manchmal ein, zwei Doktortitel mit, nicht selten Professortitel. Wirklich, die haben an fachlichem Wissen alles drauf. Die können dir ganz viele Theorien und wissenschaftliche Belege 1a runterbeten. Aber wenn der Kollege sagt, das Rad hast du ja nicht gerade neu erfunden, dann sind sie stumm. Und da gibt es so viele Gründe für, warum sie nicht ins Kontern reinkommen. Mit ein Grund ist natürlich auch, dass wir in diesen Positionen uns immer glauben müssen zu rechtfertigen. Dadurch, dass noch nicht so viele Frauen in den entscheidenden Positionen sind, sind wir da ja fremd. Und ganz ehrlich, weißt du, was auch meine Erfahrung ist? Selbst wenn wir uns beruflich nicht rechtfertigen müssen, dann müssen wir es sehr häufig in den Gruppen zu Hause. Dann hörst du im PKIP oder im Babykrabbelkursen von den anderen Müttern, ach, du gehst wieder arbeiten. Ja Mensch, dann scheint dir ja dein Familienleben nicht so wichtig zu sein. Also egal wo, wir Frauen bekommen ja immer gute Ratschläge zu hören. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich nicht früher auch eine von denen war. Nicht, dass ich jemandem gute Ratschläge gegeben habe, aber ich habe in den PKIP-Gruppen dieser Welt als Festangestellte damals sehr glaubhaft verkündet, dass das mit der Vereinbarkeit ja überhaupt gar kein Ding ist. Während ich auf meinen damals noch vorhandenen Brustwarzen gekrochen bin. Und ich möchte nicht wissen, wie vielen Frauen ich damit das Leben unbewusst schwer gemacht habe. Und wenn ich heute so überlege, warum habe ich das getan? Ich glaube nur, um mir meine eigene Lebensweise von mir selbst zu rechtfertigen. Und das kostet Energie.
Ja, und ich kann dir auch 1000 Geschichten erzählen, wo ich mich manchmal noch erwische mit Gedanken, die ich habe, die ich eigentlich nicht mehr haben sollte, ja, was so Neidfaktoren angeht oder was ich manchmal denke, wie die Familienkonstellation wohl sein muss. Er muss wohl viel verdienen, wenn die hier im Urlaub sind und so weiter, anstatt zu denken, vielleicht, warum kann sie denn nicht viel verdienen? Also ich habe auch leider auch wirklich, das sitzt so tief, so Klischees, die wirklich sich immer noch halten, wo ich wirklich gerade in manchen Momenten auch mich erwische. Aber ja, der wichtige Fakt ist, dass wir diese Selbstwahrnehmung zumindest in einem großen Niveau haben und irgendwann und auch natürlich nicht fehlerfrei sind. Ja. Deswegen bin ich immer so ein bisschen so, es gehört ein Stück weit auch zu jedem von uns, diese gesellschaftliche Konditionierung. Und da können wir uns, glaube ich, alle nicht ganz frei von machen, auch wir Frauen nicht. Und gleichermaßen ist es gerade wichtig, auch so wie du sagst, solche Situationen auch zu teilen. Weil nur dann können wir offener damit umgehen und uns vielleicht idealerweise besser supporten. Ja, und gucken, wie wir einander mehr die Hand reichen, anstatt eben in Rechtfertigungsszenarien zu rutschen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung, gerade so hast du das Thema angesprochen, dass oft Selbstzweifel, ja, vielleicht auch der Wert sehr stark über Leistung definiert ist und sobald meine Leistung dann kritisiert wird, ich sofort in so eine Unsicherheit reinrutsche, ja, mit Selbstzweifeln. Sind es dann bestimmte Wörter, so die vielleicht noch so ein bisschen aus dieser auch gerade häufig so Mann-Frau-Konstellation gerade im Job sind oder sind es eigentlich egal? Ist es egal? Oder sind es bestimmte Sätze, die vielleicht auch manchmal Frauen in solchen Situationen dann vielleicht auch provozieren, nenne ich es mal so?
Ich würde denken, alles das provoziert, was bei mir eine offene Wunde hat. Deutungshoheit unterliegt Stimmungsschwankungen. Und wenn du eine schlechte Phase hast, und das können ja unterschiedliche Gründe sein, zum Beispiel, dass das zu Hause mit dem Mental Load nicht so gut klappt, dass du das Gefühl hast, du drehst dich hier 100 Mal im Kreis und du bekommst nichts auf die Kette. Und dann kommt ein Satz von deinem Vorgesetzten, von einer Kollegin, von wem auch immer, der auch nur die Spur davon irgendwie enthält. Zum Beispiel bist du dazu noch nicht gekommen und ich habe eine offene Wunde, dann interpretiere ich diesen Satz auch genau so, dass es in diese offene Wunde passt. Und ich habe schon von Sätzen gehört, von Frauen, wo ich gesagt habe, das ist doch gar kein Grund für Schlagfertigkeit. Die sagte, doch natürlich, das muss man ja so und so verstehen. Ein sehr prägnantes Beispiel kam mal von einer Chirurgin, Onkologin war das, genau. Von einer Onkologin, mit der habe ich, das war ein großer Auftritt, eine große Keynote, die ich hatte für einen großen Onkologiekongress und nachher haben wir dann nachher noch zusammengesessen. Es waren 300 Onkologinnen und 6 Onkologinnen, nur mal um das Verhältnis so klar zu machen. Wow. In dieser Branche auch noch nicht selten. Und wir haben dann nachher zusammengesessen und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn du dann mit den die paar Frauen, die da sind, die sitzen natürlich zusammen und tauschen sich aus. Und dann sagt die Ärztin zu mir, sagt sie, hör mal, jetzt wo wir hier zusammensitzen beim Bein, mir ist vor vielen Jahren mal eine Situation passiert, da ist mir immer noch nichts drauf eingefallen. Und ich möchte gerne wissen, was hätte ich sagen können? Ja, sag ich bitte. Sagt sie, ja, ich war ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, war frisch als Ärztin angestellt, hatte schon meinen Doktortitel und habe in einer onkologischen Praxis gearbeitet. Und meine Aufgabe war es, die Patienten von der Chemotherapie an- und abzuschließen. Kenne ich ja nun leider selber, diese Arbeit, die sie da macht. Und dann sagt sie, da war alles easy, aber diese älteren Herren, die haben mich in meiner Kompetenz nicht ernst genommen. Ich hatte also ständig das Gefühl, dass die eigentlich gerne einen älteren Mann als Arzt gehabt hätten. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ein älterer Patient zu mir gesagt hat, ach hör mal, auf den Kittel hättest du ja verzichten können. Sagst du, da hat er mich einfach geduzt und ich war so perplex und der hat auf den Kittel, der hättest du verzichten können, was würde mir denn damit sagen? Und ich frage mich, was muss ich eigentlich noch machen? Ich habe als Beste abgeschlossen, ich habe die und die Auszeichnung und so weiter und so fort. Was muss passieren, damit der alte weiße Mann mich ernst nimmt? Und ihr nebenan saß eine Kollegin, die sagte, ach Susi, daran kann ich mich noch gut erinnern, weil wir waren ja damals schon Kolleginnen. Du bist danach zu mir ins Büro gekommen und hast dich so aufgeregt. Ja, sagt sie, weil ich da auch so getroffen drüber war. Was hätte ich denn antworten können? Und dann gucke ich sie so an und ich sage, der Angriff war, auf den Kittel hättest du verzichten können. Und für dich war das Anlass zur Schlagfertigkeit. Ja, sagt sie, natürlich, was denn sonst? Naja, sage ich, ich war ja in der Situation nicht dabei, aber von oben getrachtet, rein theoretisch, sie sagt, nur mal angenommen, es wäre brüllend heiß gewesen an dem Tag. Und er hätte gesagt, auf den Kittel kannst du verzichten, steck da ja dahinter, ich nehme dir deine Kompetenz auch so ab. Du brauchst dafür gar keinen Kittel. Und die Ärztin guckt mich an und hatte so die Gabel, kurz bevor sie essen wollte, und sagt, an dem Tag waren es über 30 Grad. Und die Kollegin guckt von gegenüber und sagt, es war brüllend heiß. Und dann guckt sie und sagt, wollen Sie mir sagen, oder willst du mir sagen, dass ich das seit 15 Jahren falsch abgeheftet habe? Dann habe ich gesagt, es ist nahezu irrelevant, wie der Patient das gemeint hat. Die Frage ist, warum du es so verstanden hast. Und solange, und das meine ich, und solange ein Hauch Selbstzweifel in uns ist, solange wir, und das ist ja in Ordnung, auch hier hilft nur wieder Authentizität. Du darfst als junge Ärztin unsicher sein. Ja. Diese Spur von Unsicherheit, wir reden ja hier davon, dass wirklich Menschen um Leben und Tod, da wünsche ich mir ja sogar, dass Unsicherheit und Selbstzweifel in gewissen stillen Momenten eine Rolle spielen. Ein Mann hätte da keinen Angriff draus gehört, weil der ein anderes Selbstbild hat. Weil der davon ausgeht, er darf den Kittel haben, der hätte das überhaupt nicht verstanden. Der hätte gesagt, verstehe ich nicht, der Kittel, den habe ich ganz neu, den lasse ich mal schön an. Der hätte das nicht verstanden. Und deswegen ist die Frage, auf welche Sätze fühlen sich Frauen besonders angegangen, immer zu beantworten mit, da wo ihr Selbstbild noch offene Stellen hat.
Wo die Wunde ist, ne? Wo oft das es trifft, ja.
Ja.
Ja. Ja, total. Ja, da fällt mir auch, ich weiß nicht, ob das auch ins Thema Schlagfertigkeit angeht, das hat so ein bisschen auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Auch eine Ärztin, die immer morgens zur Morgensvisite sich mit anderen Ärzten zusammengesetzt hat oder setzen musste, mit Oberärzten, Chefärzten und so weiter, also wirklich männlich, deswegen da nicht gegendert, und die nichts sagen konnte, weil sie, das haben wir irgendwie dann durch die Arbeit rausgefunden, weil sie diesen inneren Glaubenssatz immer in diesen Situationen ausgelöst oder erinnert hat, wenn Erwachsene sich unterhalten haben, Kinder ruhig zu sein. Das war für sie das gleiche Setting. Es war, die fühlten sich so erwachsen an, die gestandenen Ärzte, obwohl sie ja auch eine Ärztin war. Und sie hat die Stimme verloren, sie konnte sowieso, Schlagfertigkeit war sowieso ganz weit weg. Sie konnte teilweise nicht mal ihre Visite richtig vorstellen, weil so dieses ganze Setting sie immer wieder darin reingeholt hat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch, erlebst du wahrscheinlich auch öfter mal in
deiner
Arbeit ähnliche
Ständig. Situation. Leider. Und deswegen haben wir extra genau für diesen Bereich, gerade für Chirurginnen und Onkologinnen, wir haben einfach das große Thema, dass wir mehr weibliche Studentinnen haben, aber kaum Frauen in den entscheidenden Positionen in Kliniken. Und das ist jetzt nichts, was von außen gilt, wo man sagt, das ist nice to have, wenn da Frauen sind. Nein, 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 nein. Das Thema Frauengesundheit spielt gerade eine große Rolle. Aber liebe Herren, mal so unter uns, ihr habt auch eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn ihr von einer Frau behandelt werdet. Das nur mal so am Rande. Sie ist nicht signifikant höher, aber sie ist höher. Man weiß noch nicht so genau die Gründe. Ein Grund könnte sein, und jetzt kommt ja das große Fund von Selbstzweifeln, dass die Frau viel schneller um Hilfe bittet, wenn sie glaubt, etwas nicht können zu können. Dass sie sagt, ich bespreche mich mit meinen Kollegen. Und weil wir das eben sehen, und das ja auch so ein bisschen mein Herzensthema ist, haben wir zusammen mit den Healthcare-Frauen, für die engagiere ich mich ehrenamtlich, ein ganzes Programm für genau junge Ärztinnen ins Leben gerufen, die sie ein halbes Jahr lang begleiten in Sachen Schlagfertigkeit, Kommunikation, Selbstbild, innere Triebkraft, vor allem Resilienz. Denn hier haben wir das große Thema, dass die Ärztin nicht nur für ihre Patienten und Patientinnen komplett da sein muss. Sie hat ja auch noch meistens Familie im Background. Mhm. Und es muss noch so viel Kraft übrig bleiben, das ganze System zu ändern. Also da ist schon wirklich wirklich ein ordentliches To-Do und das ist eine so wertvolle Arbeit, Christine. Mit den Ärztinnen bin ich mal live, mal online, dann sind das so Special Coaching Sessions auch und das ist, da kommt es noch auf so viel mehr an als auf Schlagfertigkeit. Wir reden hier auch von großer Symbolik, ja, zum Beispiel bei den allermeisten Oberärzten siehst du einen astrein maßgeschneiderten Kittel. Da sagt mir die Frau, das ist mir nicht so wichtig, ich nehme einfach eine Stange. Doch, sage ich, das ist dir ab jetzt wichtig. Du lässt dir den bitte auch auf Maß zuschneidern. Oder aber, wenn sich alle zusammensitzen, hat mir letztlich eine Ärztin erzählt, natürlich, der Oberarzt bekommt den großen Chefsessel, sagt sie, für mich ist meistens nur der kleine Untersuchungshocker, sage ich, und das geht auch nicht mehr. Das sind Symboliken. Meistens sagen mir dann die Frauen, das ist doch nicht so wichtig. Doch, es ist leider wichtig. Mit diesen männlichen Statussymbolen kennen wir uns nur nicht so gut aus und sie sind uns auch wirklich nicht so wichtig. Es gehört aber dann zum Gesamtbild, insbesondere bei Female Leadership. Meine lieben Damen, da dürft ihr mal richtig einen raushauen. Ja. Gefällt mir auch nicht. Ja. Mir wäre es auch lieber, ich würde sagen, der Inhalt ist hier entscheidend. Mhm. Der ist auch wichtig, den darf ich aber bei den Frauen fast voraussetzen. Mhm. Das ist nie das Thema. Inhalt und Bildung ist nie das Thema in den Trainings. Mhm. Es sind immer andere Themen.
Ja. Ja, und das, was du mit der Symbolik ansprichst, ich sage immer einen Satz, unser Gehirn schaut zu oder hört zu, ja. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, immer wieder diese Situation, wo wir eben klein gehalten werden, auch wenn es schon immer so war und auch wenn es mir vermeintlich nicht wichtig ist, ist es trotzdem, was wir einfach unbewusst aufnehmen und was uns weiter konditioniert. Und deswegen sind genau da die Bremsen auch zu setzen, um wirklich auch Dinge als Symbolik nicht mehr stehen zu lassen. Deswegen danke auch nochmal, dass du das Beispiel da bringst. Genau da setzt es ja auch an, sich auch diesen Wert und den Raum auch zu nehmen, auch wenn sich das vermeintlich nicht als wichtig anfühlt. Ja, total.
Und jeder oder jede, die sagt, ich fühle das nicht, macht nun mal den Unterschied und setzt euch mal in so einen richtigen, protzigen Chefsessel.
Das ist schon ein Unterschied,
das ist, definitiv. Es ist ein Unterschied, wenn du sagst, boah, oder so ein großes Büro. Ja, ja. Natürlich. Mhm. Na klar. Also ich könnte dir leider Storys erzählen, die ich selber erfahren habe. Da wäre es mir lieber, ich hätte mit anderen Sachen beeindrucken können, aber am Ende des Tages, ich bin eine Zeit lang von Mercedes gesponsert worden, als Tourwagen. Mhm. Aber jetzt nicht irgendein Mercedes, sondern so eine GLE-Schieß-mich-tot-Klasse. Alle 6 Wochen bekam ich ein neues Auto. Mhm. Jetzt bedeuten mir Autos leider, mit bedeuten Statussymbole leider auch gar nichts. Mhm. Autos finde ich toll, wenn die fahren, aber alles andere ist mir wurscht. Und was meinst du, was ich da für Reaktionen von den Männern erlebt habe, als sie gesagt haben, ist das ihr Auto? Ja, sage ich, aber nur für 6 Wochen, dann bekomme ich ein neues. Und Christine, da war dann der Respekt da und habe ich gedacht, okay Jungs, wenn ihr es so einfach haben wollt, dann machen wir es in Zukunft so beim Vorgespräch. Das sind ja meistens dann die Frauen, buchen mich, aber die Männer bezahlen mich. Ja. Und das ist immer nochmal, das darf man auch nicht unterschätzen. Die Männer haben da wirklich noch dieses Gönnerhafte, mittlerweile hört das auf. Aber am Anfang war es schon so, da war diese Haltung, dieses jetzt zeigen Sie mal, ob Sie Ihr Geld wert sind, Symbol. Und dann habe ich dann sehr häufig den Männern wirklich gesagt, wissen Sie was, damit das Training optimal ist, wäre mir ein kurzfristiger Austausch mit Ihnen besonders wichtig. Und dafür treffen wir uns am besten auf dem Parkplatz.
Cool, da kommt wieder deine Verkaufs.
Und ich bin ja nicht blöd, Christine. Ja. Und dann sahen die alle das Auto. Und mir wäre es lieber sagen zu können, ich habe 9 Bücher geschrieben, die waren international erfolgreich. Das interessiert die Männer aber nicht. Aber so ein riesengroßes Auto, das hat sie leider alle einmal so zusammenzucken lassen. Da hatte ich es ein bisschen leichter mit. Ja.
Voll. Auch so diese Sätze, ich kann mich auch daran erinnern, wenn wir immer mal so, wenn auch dann eben ein Entscheider gebucht hat, wie dann, ja, das gönne ich mal meinen Mädels, dass die mal das Seminar machen können und so. Also so wirklich, und ich weiß, das ist nicht bös gemeint, ist es aber trotzdem an manchen Stellen unreflektiert. Und da darf jeder so ein bisschen, mal gucken bei sich, auch als Mann.
Mir hat mal ein Bürgermeister gesagt, da habe ich die ganze Behörde einer Gemeinde trainiert, die Frauen, und zwar zur Weihnachtszeit. Die hatten sich das anstelle einer Weihnachtsfeier gewünscht, ja. Und dann gesagt, wir hätten hier gerne ein Seminar, und es war mega, waren ganz, ganz viele Frauen da, und wir hatten Spaß. Und der Bürgermeister hatte irgendwann Feierabend und ging persönlich an dem Raum entlang, wo wir das Seminar hatten. Und dann habe ich die Rechnung nachher gestellt, und dann hat er mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, also er könne das leider nicht bezahlen, weil er wäre an dem Abend vorbeigegangen und da hätte so viel Lachen stattgefunden, das könne ja kein Seminar gewesen sein. Und da habe ich zurückgeschrieben, gesagt, es tut mir so leid für ihn, dass er bisher nur Seminare offensichtlich besucht hat, wo nicht gelacht wird, dass das natürlich, also auf den Rest bin ich gar nicht eingegangen, ne? Da diskutiere ich ja gar nicht. Aber das war auch so, ich dachte, boah,
Gott. Aber es war ernst gemeint?
Es war völlig ernst gemeint. Das hat mir auch wirklich so leid getan, mit welchem, ich hasse das Wort Mindset, deswegen sage ich immer lieber Haltung, mit welcher Haltung da in dieser Behörde so unterwegs war. Also in einem Seminar wird nicht gelacht, dann können keine Lernziele verfolgt werden. Das finde ich schon, das sagt ja mehr über den Bürgermeister als über mich, Gott sei Dank. Ne?
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Aber ja, Vergnügen gibt es ja auf der Weihnachtsfeier.
Nee.
Ja, das weißt du, beim Seminar natürlich nicht.
Ja.
Oh, krass. Jetzt möchte ich gerne nochmal so ein bisschen, hast du so ein paar Hacks? Also ich habe die Situation, ich weiß, dass die Hörerinnen bestimmt auch sowas über sich sowas freuen. Also ich habe die Situation, ich bin in einem Meeting, ich mache gerade eine Präsentation und stelle vielleicht dieses Konzept bla 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 für 2026 vor. Und dann habe ich da den einen Führungskollegen, der sich schon so langsam nach hinten beugt, ja, so skeptisch und sagt, naja, was ist denn das für eine Idee? Ja, oder irgendwas zerreißt. Gibt's da trotzdem eine Technik, die mir vielleicht hilft oder so eine Pauschalsätze, die mir immer helfen?
Unbedingt. Also ich habe mittlerweile wahrscheinlich eine recht bekannte Notfallantwort. Also nochmal, Schlagfertigkeit ist die Fähigkeit, in 3 Sekunden die vermeintlich richtige Antwort parat zu haben. Und genau dieses Beispiel, was du gerade sagst, das ist ja keine konstruktive Kritik. Mhm. Ne, bei konstruktiver Kritik brauchen wir keine Schlagfertigkeit, da brauchen wir gute Ohren. Und dann sagst du, erzähl mal, nehme ich gerne mit, dankeschön. Aber das, was der Kollege davor macht, dieses Zurücklehnen, und wie war der Angriff nochmal, was hattest du gesagt, das nennst du eine gute Idee? Oder was ist denn das für eine Idee? Ne?
Was ist denn das für eine Idee? So ein bisschen verneinend, ja. Mhm.
So, hier wäre mein Tipp immer, bitte nicht deuten, nicht interpretieren und die Zwischentöne nicht raushören. Und dann wäre die Antwort ja ganz klar, sondern dann ist die Antwort eine richtig geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee. Ja, also da bitte einfach nicht interpretieren. Und ehe dir gar nichts einfällt, die 2-Silben-Antwort. Wie Loriot. Ich bin ja großer Loriot-Fan, ich bin ja Kind der 80er. Und Loriot bei Papa and the Porters, der ist da mal rumgelaufen und hat gesagt, ach was. So, und ach was geht leider immer. Ach was, schau an, so, Potzblitz, du Fuchs. Du Fuchs ist die neue Lieblings-2-Silben-Antwort von den Ladies. Damit bekommst du keinen Pulitzer-Preis, aber es reicht völlig, um dir kurzfristig deine Souveränität zurückzuholen. Und jetzt hast du das eben, ich weiß nicht, ist das eigentlich ein Videopodcast, Christine? Wunderbar. Das heißt, die Frauen können uns sehen. Dieses Zurücklehnen, das ist auch sowas, da höre ich sehr häufig von den Frauen, und dann hat der so komisch geguckt und so weiter. Bitte, liebe Ladies, geht immer davon aus, egal was ihr bei eurem Gegenüber beobachtet, es hat nichts mit euch zu tun. Wahrscheinlich hat er eine Hämorrhoide und rutscht ein bisschen blöd auf dem Stuhl rum. Konzentriert ist, ich höre sehr häufig den Tipp, konzentrier dich auf die, die nett gucken. Ich möchte das nicht unterstützen, weil dann versäumst du es, mit jedem mal Blickkontakt aufzunehmen. Wenn du nur mit den nett guckenden Kontakt aufnimmst, lässt du ganz viele außen vor. Du gehst bitte mit dem richtigen Menschenbild rein. Das ist ein Thema aus meiner Sicht, das in der Kommunikation behaftet ist. Was für ein Bild habe ich eigentlich vom Menschen? Und holst bitte jeden mal ab. Und es gibt auch Menschen, wenn sie aufrichtig zuhören, dass sie ein blödes Gesicht dabei machen. Das hat nichts mit dir zu tun. Und wenn ein Herr sich nach hinten beugt oder eine Frau, können das Rückenprobleme sein, dann können das andere Themen sein. Dieses, und das ist leider was, was ich in Female Leadership Seminaren immer wieder hervorheben möchte, nehmt nichts persönlich.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir nicht empathisch und mitfühlend sein dürfen.
Ja.
Aber bitte nehmt erstmal nichts persönlich. Ja. Geht davon aus, dass ein übergriffiger Kollege, ein blöder Kommentar, der hatte heute Morgen Stress mit seiner Frau, weil er nicht genügend Care-Arbeit übernommen hat. Ja. Und diesen Stress nimmt er jetzt mit rein. Das hat mit dir nichts zu tun. Und deswegen ist die Zwei-Silben-Antwort da so wunderbar. Und natürlich als Grundhack, der Ton macht die Musik. Wenn uns der Ton leider ins Zickige abdriftet, ist das ein Beweis dafür, dass mit meinem Selbstbild etwas nicht stimmt. Lass den Ton bitte lässig. Und im Zweifel noch ein Hack. Nonverbale Reaktionen reichen manchmal völlig. Eine Augenbraue hochziehen, die Brille runternehmen, sich mal selber zurücklehnen, mal tief durchseufzen. Nochmal, 90% der Kommunikation findet nonverbal statt.
Ja. Ja, und sich diese Pause zu nehmen und nicht innerlich gleich unsicher zu werden. Das ist
exakt
so dieser wichtige Punkt, auch in unterschiedlichsten Situationen immer wieder auch sich abzugrenzen. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem gerade durch ein Seminar, wo es anteilig ums innere Kind auch ging, gerade in der Führungsposition, ja. Und das ist ja, wenn wir uns das bewusst machen, wie viele Menschen irgendwelche Verhaltensmuster an den Tag legen, die sie seit Jahrzehnten haben, die haben natürlich nichts mit uns zu tun, sondern das sind irgendwelche Reflexe in irgendwelchen Situationen. Je mehr wir uns das klar machen, wenn wir nicht nur in die eigene Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch mal über den Transfer drüber nachdenken, was hat der denn gerade eigentlich, wo steht der gerade und warum kommen jetzt vielleicht die Muster und dass die eben wirklich nichts mit mir zu tun haben, ist so ein wichtiger Hebel. Und das macht es natürlich manchmal nicht leicht, weil wir diese Reise auch erstmal so ein bisschen angehen dürfen, auch gerade in den Situationen, sich selber zu beobachten. Gleichermaßen ist das, da geht's lang, nichts persönlich nehmen und dann für sich einfach eine andere Wirkung auch zu haben oder zumindest für sich einfach eine lockerere Haltung zu haben, gelassener zu sein. So wichtig, ja.
Genau. Und weißt du, was auch so ein Grundgedanke ist? Du kannst dich ja über dein Gegenüber ärgern, wie du willst. Aber das ändert den ja nichts.
Ja.
Das ist ja nicht der Hebel. Und deswegen ist für mich auch Schlagfertigkeit und Resilienz so nebeneinander. Die Ängste, die ich habe, nochmal krank zu werden, ändert auch nichts daran, ob ich nochmal krank wäre. Das ist nicht der Hebel, an dem ich sitze. Wenn ich spüre, dass mich hier etwas ärgert oder ich Angst habe, dann können wir immer noch mal eine Etage tiefer gehen. Dann kann ich immer noch mal für die eigene Lebensführung sagen, okay, wenn ich Angst habe, noch mal krank zu werden, was tue ich denn schon dafür, damit es nicht mehr passiert? Und ein bisschen was haben wir ja in der Hand, nie eine Garantie. Und wenn ich sage, ich habe mich über mein Gegenüber sehr geärgert, dann fühle ich mal rein, was hat mich denn daran geärgert? Und die ganz Mutigen stellen sich mal die Frage, wann war ich denn das letzte Mal selber so kacke doof. Und dann erkennen wir nämlich, eben gerade noch, zu Hause. Ich beschwere mich über die Kollegin, dass die nie wertschätzend zu mir ist. Das höre ich so oft. Ne? Dieses Wort Wertschätzung, wie oft ich das höre. Und dann frage ich oft, wann wir denn das letzte Mal wertschätzend? Wann haben wir denn zu Hause mal die Kinder gelobt für das, was gut gelaufen ist, anstelle immer nur zu tadeln, das, was schlecht gelaufen ist? Und natürlich müssen wir uns da umpolen, weil natürlich ist die Wahrnehmung immer auf das gepolt, was noch nicht gut läuft. So ist unser Hirn ja strukturiert. Da kann man aber schon aktiv gegen arbeiten. Und als Führungskraft muss ich das sogar.
Voll. Ich hatte es gestern gerade, haben wir es im Chat bei einem Female Leadership Programm, weil wir haben so diese, oder eine Sache, für die ich wirklich kämpfe und auch sensibilisiere, dass ich nicht nur erwarte, Wertschätzung von meiner Führungskraft zu bekommen, auch wenn ich in der Sandwich-Position beispielsweise bin, sondern dass ich auch nach oben lobe quasi, dass ich gucke, wie kann ich eigentlich Wertschätzung verteilen, selbst wenn ich sie nicht bekomme, ja, also trotzdem zu gucken, was finde ich denn eigentlich an der Zusammenarbeit gut, und es gibt ja doch immer Dinge, weil dann kann ich nicht immer nur sagen, ich erwarte, wir sind ja in einem Zyklus, wir sind in einem Circle, wir gehören irgendwie alle zusammen. Und auch da gerade aus Hierarchien auszubrechen, Ist so ähnlich wie mit dem Familienkonstrukt, ja, nicht nur zu tadeln, sondern auch eben diese Wertschätzung durch Augenhöhe, durch ein Miteinander, sich immer wieder dazu sensibilisieren, wie kann ich denn eigentlich noch aktiver bei dem werden, was mir gerade fehlt.
Das, was ich am meisten vermisse, kann ich anfangen zu geben.
Ja.
Das ist immer ganz gut und du, also das, was du lobst, bekommst du. Also das ist ja die Grundidee aus meiner Sicht von guter Führung. Das, was du lobst, bekommst du. Und das, was du tadelst, da kannst du mal von 3 runterziehen, wie schnell da einer in eine Trotzhaltung reingeht. Ja. Und als Führungskraft darf ich ja erstmal davon ausgehen, dass mein Gegenüber okay ist. Das ist ja, also das finde ich, ist so die Grundhaltung. Du musst ein Menschenfreund sein als Führungskraft. Wenn du bei jedem nur das Haar in der Suppe siehst, dann wirst du nicht auf einen grünen Nenner kommen. Nein.
Total. So, es geht der Satz, das ist jeweils die beste Antwort, die jemand gibt, auch wenn wir damit nicht zufrieden sind. Ja, also ich, so diese Grundeinstellung, dass der es gerade nicht besser wusste. Ja, das heißt ja nicht, dass es okay ist insgesamt, aber das war das, was gerade aus dem rauskam. Ja,
genau.
Und das war im Affekt und vielleicht hätte er es mal besser machen können, aber das war seine Lösung gerade, die er hatte oder sie. Und das finde ich so wichtig, diese Grundhaltung sich immer wieder zu machen, weil das hilft auch, die Distanz zu halten, sowohl eine Beziehungsebene nach vorne zu gehen, aber auch Distanz und Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern da ganz klar für sich einen guten Weg zu finden. Wenn jetzt jemand frisch in Führungsposition geht und er hat so ein bisschen Sorge, da sind jetzt die ganzen Erfahrenen, vielleicht ist eine Frau jünger in der Führungsposition und hat ein Team, was teilweise älter ist. Was sagst du da so in Sachen Kommunikation? Wie kann ich das gut angehen?
Das ist interessant, weil da hatte ich gestern eine Frau im Seminar, die hatte genau dieses Thema, dass sie die Jüngste ist. Und ich habe mich so gefragt, warum das Alter immer so mit Kompetenz gleichgesetzt wird. Aber wenn ich für mich fühle, als Führungskraft, boah, ich bin hier die Jüngste und ich würde das gerne kommunizieren, dann würde ich immer dazu raten, dann tu es bitte gerne auch. Dann sag, wie schön, dass ich dabei sein darf, ihr bekommt das mit. Ich bin die Jüngste hier von euch. Ich bin also darauf angewiesen, dass ich noch ganz viel von euch lernen darf. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einen liebenden Blick auf mich habt und wenn wir hier einen offenen Austausch pflegen und dann gucken wir mal, wie wir zurande kommen. Also dann würde ich einfach mal offen reingehen. Das Alter ist so überhaupt nicht, wo ich persönlich ein Momentum habe, weil andersrum, ich habe auch ganz viele Führungskräfte, die sagen, ey, ich bin hier schon weit über 50. Und alle anderen sind noch so jung. Wie kommuniziere ich denn das? Also es gibt irgendwie offensichtlich kein richtig und kein falsch. Und als Frau schon mal überhaupt nicht. Deswegen würde ich da erstmal bei der Akzeptanz bleiben und sagen, es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Und würde das mir nicht als Schwäche auslegen, aber auch nicht als Stärke, sondern erstmal als, also das ist kein Verdienst, aber auch keine Schuld.
Ja. Das ist einfach nur ein Fakt, ja.
Richtig.
So ist die Situation, ja. Aber eher eben in die Offensive gehen. Gerade wenn ich auch Unsicherheiten spüre, bevor ich versuche, das zu kaschieren und irgendwie so auf Stärke zu machen, ja, ich habe hier voll, weiß, wie der Hase läuft, dann eher so, genau wie du sagst, einfach in die Offensive zu gehen und es direkt anzusprechen.
Ja, ganz genau. Das finde ich das Allerwichtigste, daran zu sich zu stehen und zu sagen, pass auf, wir haben hier das und das Projekt. Mich würde interessieren, wie habt ihr das bis dato gehalten? So, und dann höre ich mir das mal an, dann würde ich sagen, okay, ich bringe aus dem und dem andere Erfahrungen noch mit. An welcher Stelle kann ich die mit einfließen lassen? So, das heißt auch, dass das alles auf Wachstum ist und nie auf Recht haben. Es geht auch in Konflikten nie darum, Recht zu haben. Ganz im Gegenteil. Wenn du Recht hast und der andere Unrecht, hast du zwar gewonnen, in Anführungszeichen, du wirst aber ein Stück der Qualität der Beziehung komplett eingebüßt haben, weil der andere ja verloren hat. Es geht, also, wann reden wir denn mal über Fakten? Ein Fakt ist, 2 + 2 = 4. Da brauchen wir auch, wenn da 5 steht, können wir auch nicht sagen, oh, magst du noch mal eine andere Perspektive einnehmen? Da bin ich auch großer Freund davon, Goldwaage.de aus. Wenn das eine wertschätzende Umgebung ist, kann man einfach mal sagen, Schatz, das ist falsch, guck nochmal drauf. So. Aber bei allem anderen reden wir ja nicht über Fakten, sondern über Zugänge und Perspektiven und Erfahrungen und Vorprägungen. Und da kann es ja gar kein Recht haben geben.
Ja, total. Total. Da fällt mir immer ein, dass mein Mann immer so drauf im Verkehr immer drauf pocht, dass er jetzt die Vorfahrt hat. Er hat ja schließlich Recht. Und dann denke ich immer, ja, aber wenn das Auto dich jetzt trifft, weil es nicht geguckt hat, dann hast du zwar Recht gehabt, aber wir haben dann hier ein Unfall. Also das ist genau die. Also gewonnen habe ich dann eben nicht, ja, auch wenn ich vermeintlich recht habe. Das ist, diese Analogie müssen wir halt immer machen. Die gilt natürlich auch in der Kommunikation so oft. Gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, ist das die Rechnung, die ganz klar ganz oben stehen sollte.
Und eben. Weißt du, was das Schöne ist? Gerade dieses wunderbare Beispiel, was du nennst aus dem Straßenverkehr. Ja, ich hatte Vorfahrt. Wir haben aber ja auch eine STVG. Straßenverkehrs-SDVGO.
Ja.
Und da steht drin, und das ist das oberste Gebot, gegenseitige Rücksichtnahme. Und das steht vor rechts, vor links. Und das ist die Haltung. Das vergessen aber so viele. Und diese Haltung, die ist auch wichtig in Unternehmen. Die aber nur auf ein Blatt Papier zu drücken oder mal irgendwo hinzuschreiben oder sie, da steht's geduldig. Das muss schon gelebt werden. Und wenn ich am Straßenverkehr teilnehme, dann ist das mal das allererste gegenseitige Rücksichtnahme. Und das steht vor dem Recht haben.
Ah, das können wir auch so schön auf Female Leadership übertragen. Oder auf Leadership allgemein, auf gemeinsam.
Auf Menschheit. Ja. Ich finde, das ist so diese Grundwerte. Und dann sagt man immer, ja, unsere Werte gehen, also wir haben Werte, ne? Mhm. Wir haben unser Grundgesetz mal als Wert. Und ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich würde mal denken, Grundwerte und die 10 Gebote, so ganz schlecht sind wir damit nicht aufgehoben, ja? Und wenn wir das mal so als Basis nehmen, da steckt schon viel Wahres drin.
Gibt's eine Strategie, die du wirklich so jeder Frau empfiehlst, weil es deine Lieblingsstrategie in der Kommunikation oder in der Schlagfertigkeit ist, die jeder so in der Schublade haben sollte?
Besinn dich immer auf dein Was will ich. Bevor du in einen Konflikt reingehst, in eine Konfliktlösung reingehst, und die haben wir ja in Unternehmen zu Genüge, besinne dich, was ist dein Was will ich? Was willst du mit diesem Gespräch erreichen? Für dich und für die Beziehung. Und als Führungskraft sei dir deiner Rolle bewusst. Hast du hier überhaupt eine Schlichtungsrolle? Ist das überhaupt dein Tanzbereich? Oder darfst du das nach draußen geben? Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns dieses Was will ich nicht vorher überlegen, dann laufen wir Gefahr, in ein Ätschi reinzukommen. Und ein Ätschi ist, ich habe das aber so gesagt, dann wird das auch so gemacht. Oder wo kommen wir denn dahin, wenn das jetzt jeder hier so macht? Das führt in der Kommunikation zu gar nichts. Oder jemandem mal zu zeigen, dass ich hier am längeren Hebel sitze. Das ist es nicht. Ein Was will ich könnte sein, mich interessiert wirklich mal seine Perspektive. Wie kommt es, dass aus meiner Sicht meine Arbeitsanweisung so klar und deutlich war und ich überhaupt nicht das bekommen habe? Und das ist ja ein ganz klares Was will ich, und das ist ja eine Frage. Und die Frage könnte sein, der Arbeitsauftrag war das, das Ergebnis ist das. Sag mir mal deine Gedanken dazu.
Ja.
Und dann höre ich auch mal zu. Und das ist für mich das Allerwichtigste, nicht nur auf die Kommunikation bezogen, sondern grundsätzlich sein, was will ich als Führungskraft zu klären. Wie stelle ich mir hier meine Rolle vor? Ist meine Rolle wirklich nur, dass wir an Kennzahlen arbeiten, dass wir Ziele haben? Ich hasse Ziele. Ich weiß, da bin ich wirklich allein auf weiter Flur, weiß ich. Aber dieses ewig auf ein Ziel hinarbeiten, das verliert mir die Lust am Prozess. Und wenn wir immer nur auf ein Ziel hinarbeiten, auch persönlich, dann nimmt mir das den Raum, mich auf das Heute zu freuen. Es signalisiert mir immer, wenn du das Ziel erreicht hast, wird's geil. Ich weiß aber nicht, ob ich noch da bin, wenn ich das Ziel erreicht habe. Ich möchte gerne den Hebel im Heute benutzen. Immer zu gucken, was haben wir denn heute dafür getan, um an einem vermeintlich großen Ziel zu arbeiten. Wir leben auch in Zeiten, wo alleinige Kennzahlen kein Ziel mehr sein können, weil wir können morgen einen Krieg haben. Wir haben Krieg. Also ich habe gestern, ich folge auf Instagram einer jungen Frau, die in Israel lebt, schon seit vielen Jahren. Und die hat gestern eine Story gemacht und hat gesagt, ich musste gestern die Story abbrechen, weil wir hatten Bombenalarm. Das ist so, weißt du, du hörst das und denkst, wie krass, das ist so, alles ist nicht mehr für selbstverständlich. Und dieses Was will ich, lässt sich mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit leichter formulieren. Wenn wir nichts als selbstverständlich nehmen, wenn wir auch unseren Job, das ist keine Bürde, das ist ein Geschenk, dass wir es machen können, dass wir uns jeden Tag darum kümmern können. Und wenn wir den Kopf haben, uns um offensichtliche Kleinigkeiten Gedanken zu machen, heißt das im Umkehrschluss, dass wir gerade keinen Lebenskampf auszuführen haben. Und das, finde ich, ist immer Grund genug, um alles schön zu finden. Ja, das mag immer kitschig klingen, aber du fragst mich nach meiner Strategie, die ist genau das.
So schön. Ich hatte heute tatsächlich noch ein anderes Podcast-Interview und da kam das Wort Dankbarkeit auch so als ein wichtiger Hebel für Leadership, weil wir damit eine andere Ausstrahlung haben, so weil es uns nicht eben fokussiert auf das Ziel da hinten und vermeintlich heute sind wir wieder noch nicht fertig geworden, weil das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Es hat ja auch immer so was Defizitorientiertes, wenn wir so große Ziele auch verfolgen und irgendwie noch nicht da sind. Deswegen finde ich das Thema Dankbarkeit und wirklich, was ist eigentlich heute, was machen wir heute, was gestalten wir heute, viel, viel kraftvoller. Ich habe noch 3 letzte Fragen an dich. Ich weiß nicht, ob man es hört, hier ist gerade totaler Regenerguss.
Ach, krass, ich höre nichts.
Okay, gut, dann ist doch gut. Ansonsten, liebe Hörerin, hier ist gerade Regen im Hintergrund. Ich habe noch 3 letzte persönliche Fragen an dich. Dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Mein alter Hof. Ich lebe auf einem 320 Jahre alten Vierkanthof und ich bin sehr bewusst vor einigen Jahren mit den Kindern hierher gezogen. Und der ist sehr in der Natur. Für mich ist die Natur das A und O. Und hier liebe ich es zu schreiben. Bis ich ihn noch nicht hatte, musste ich immer wegfahren in die Natur, um da ins Schreiben zu kommen. Jetzt lebe ich schon hier und kann hier kreativ sein.
Oh ja, ich habe schon mal ein Bild von dem Hof gesehen. Da habt ihr auch so Dinner gemacht oder sowas, kann das sein?
Ich mache hier, ich habe ein Excellence-Programm, 2-mal im Jahr für Frauen, die sich dafür interessieren, über mehrere Monate. Und das Abschlussevent findet hier auf dem Hof statt, in meinen privaten Räumlichkeiten, ja.
Wie schön, cool. Das letzte Buch, was du gelesen hast, ich weiß nicht, ob du gerade wieder Manuskript gelesen hast.
Dadurch, dass ich selber gerade mitten im Schreiben bin, reduziert sich leider meine Lesezeit. Und wenn ich sage, reduziert sich, sind es ungefähr 2 Bücher die Woche, die ich lese. Ich lese sonst, ich bin eine absolute Leseratte. Ich kann nicht ohne lesen. Ich stehe morgens auf und das Erste, was ich lese. Im Sachbuchbereich habe ich gerade zuletzt gelesen Die Erste ihrer Art von Heike Specht. Mhm. Da geht es um Frauen, die Ersten in ihrer Art waren, von Angela Merkel über Michelle Obama, alle möglichen Frauen. Das hat mich sehr inspiriert. Im Belletristikbereich, ach, das ist mir so unangenehm, weil ich die Titel immer nie weiß. Ich lese die so weg und dann denke ich mir, Scheiße, was mein Buch. Aber das Letzte, was mir so unglaublich in Erinnerung geblieben ist, was ich wirklich als großes Kunstwerk empfunden habe, war von Tarkes Würger für Polina.
Habe ich auch schon gehört. Das ist auf meiner Reading-List, glaube ich.
Wunderbar.
Wow, 2 Bücher die Woche liest du, während du Buch schreibst.
Nee, ja, das genau, wenn ich dann lese ich weniger. Ja, und ich höre so unglaublich viele Hörbücher. Leider vergesse ich auch immer viel, aber in diesen Lebensphasen, wo ich so viel rausgebe, und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren drin, muss ich eine Mischung zwischen Sachbuch, eine Mischung zwischen Sachbuch und Belletristik war Margot Fried Länder. Ja, ich habe sogar hier liegen. Warte mal. Dieses hier, das hat mir meine Schwiegermutter geschenkt, die nicht meine Schwiegermutter ist, sondern, also weil ich nicht verheiratet bin, aber nur, dass die Verwandtschaftsverhältnisse bestehen. Versuche, dein Leben zu machen. Das habe ich in 3 Stunden. Das ist keine leichte Kost, das muss man natürlich dazu sagen. Aber, und weißt du, was mich hieran so begeistert hat? Manchmal reicht so ein Satz, der mich dann wieder auf neue Sphären hebt. Sie hat ihr Schicksal, was ja wirklich unglaublich ist. Also das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Und sie hat gesagt, sie sieht das alles sehr differenziert. Es waren Deutsche, die sie gerettet haben und Juden, die sie verraten haben.
Oh, krass.
Und da, ich meine, das musst du erstmal bringen. Von einer jüdischen Frau, der wir, ich sage jetzt bewusst wir, sowas angetan haben, die sich so lange versteckt hat, immer wieder von einer deutschen Familie zur anderen und die von jüdischen Fängern auf der Straße. Und das musst du erstmal bringen, so einen differenzierten Satz nach dieser Zeit, das hat mich schwer beeindruckt. Und da Differenzierung aus meiner Sicht im Moment auf vielen Ebenen so stark verloren geht und wir in diesem Schwarz-Weiß-Denken so drin sind, da war gerade gestern die letzten Tage so ein Shitstorm auf der Plattform Frauen 100. Ich weiß nicht, ob du ihn mitbekommen hast.
Ja, ich habe es mitgekriegt. Ist ja auch heute noch, ja.
Ich war noch nie auf dieser Veranstaltung zugegen. Aber mein Loyalitätsherz wird da wach. Und wenn ich lese, ich kann total, wir können über Line-Ups streiten. Gar keine Frage. Wir können auch sagen, ich komme deswegen nicht. Aber zu sagen, und das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, aber zu sagen, ich komme nicht, weil die Frau Klöckner ja rechtsradikal ist. Sorry, da bin ich aber komplett raus. Also wo bleibt denn hier unsere weibliche Loyalität? Wir können konservative Meinungen kacke doof finden, aber wir können doch deswegen nicht das Ganze so in eine Ecke stellen, was so undifferenziert ist. Nebenbei ist es immer noch die zweithöchste Frau im Amt. Und wenn wir uns dann fragen, warum sind so wenig Frauen in diesem Amt, ist das die Antwort. Und das hat mich so traurig gemacht. Ja. Nochmal, ich habe da gar keine Aktien drin. Ich kenne da niemanden von. Ja. Aber das zu lesen, ich weiß nicht, was dir durch die Gedanken gegangen ist, das hat für mich mit Differenzierung wenig zu tun. Und deswegen hänge ich an solchen Sätzen sehr.
Ja, es ist, ich hatte gerade heute, habe ich unter dem einen Post viel dazu gelesen oder so die Kommentare gelesen und fand auch, dass dieses Schwarz-Weiß, wir müssen einen anderen Weg finden, wir müssen ja einander begegnen, wir müssen ja weiterhin Begegnungsstätten oder Momente finden, um auch unsere Meinungen zu platzieren. Ja, und wenn wir das jetzt unterbinden, indem wir da ganz radikal sagen, nee, da geht jetzt keiner mehr hin oder da darfst du nicht hingehen, sonst bist du gehörst du zu denen oder was auch immer, dann machen wir ja dicht. Wir brauchen ja eigentlich genau diesen Momente auch des Austausches und des Aufeinanderzugehens. Ansonsten distanzieren wir uns ja noch mehr.
Noch mehr. Also, und dann haben wir ja auch verloren. Und ich habe heute von einigen Frauen erfahren, die haben Nachrichten bekommen, oh, du bist da hingegangen, dann entfolge ich dir jetzt. Leute, was ist das denn? Also lasst uns doch mal geteilter Meinung sein, ohne diese Drohung, dann entfolge ich dir. Also dann mach das.
Okay. Ja, also, das finde ich extra schreiben, auch dieser Zeitaufwand, jemandem dann zu schreiben.
Genau. Also weißt du, da komme ich auch wirklich noch aus einer sehr schönen analogen Welt. In meiner Kindheit hat das gereicht, wenn man einen Witz nicht lustig fand, dann hat man nicht drüber gelacht. Heute muss man ja sagen, dass man das nicht lustig fand. Ja. Das widerstrebt mir, das tut mir weh. Und das ist für mich auch keine gute Kommunikation und nebenbei auch eine Haltung, die ich sehr, sehr fragwürdig finde. Das heißt, ich bin immer nur mit von der Partie, wenn alles nach meinem Gusto läuft. Finde ich schwierig. Und nochmal, ich finde, da bin ich auch einer Frau Klöckner und da muss mir nicht alles von gefallen. Ja. Aber da wird mein Loyalitätsherz schon sehr, 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 sehr groß, ja.
Ja, total. Vor allen Dingen, man hat das Gefühl, man kann ja nichts mehr richtig machen, ja.
Exakt.
Es ist überall nur noch Schussscheibe oder Schießscheibe, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber man steht nur noch unter Beschuss.
Zielscheibe, ich muss selber überlegen.
Irgendwas macht man immer falsch und dann ist es schnell die Gefahr da durch Social Media, dass das kompletter Shitstorm wird und was man vielleicht gar nicht bedacht hat oder vielleicht auch gar nicht als kritisch gesehen hat und irgendeiner fängt dann an, das so hochlaufen zu lassen und das ist schon was, wo wir echt alle lernen dürfen also ich würde sagen, dass ich da ein bisschen reifer an manchen Stellen bin, aber bestimmt auch vielleicht in manchen Sachen trotzdem auch gedankenähnliche vielleicht habe, aber trotzdem das zu schreiben, darf gerne nochmal eine Pause passieren und sich nochmal überlegen, will ich das wirklich jetzt loslassen oder kann ich mich in die Menschen reinversetzen und ein bisschen Empathie aufbringen und vielleicht auch das Gute in den Menschen sehen, weil, wie du sagtest vorhin im Grunde gut ist auch so eine Intention, die wir alle ein Stück weit mehr verfolgen dürfen.
Und ein tolles Buch übrigens auch, ne? Im Grunde gut von Rutger Bregmann, auch höre ich jeden Abend als Podcast, als Hörbuch zum Einschlafen.
Ja.
Und das meine ich mit, was mich so tröstet in der Zeit, ist Literatur. Mhm. Und sich einfach mit guten Sachen umgeben. Und ja, dieser Satz, Deutsche haben mich gerettet und Juden haben mich verraten, der macht ja alles an Differenzierung auf, was geht. Und wenn das einer Margot Friedlander gelungen ist, dann muss uns das im Kleinen auch gelingen.
Gelingen, ne? Ja, voll wichtig. Eine Sache, die dich sofort entspannt. Buch lesen wahrscheinlich, Hörbuch.
Nee, ein Spaziergang oder Laufen im Wald. Am allerliebsten mit meinen Kindern. Das ist unser Ritual, wenn ich nach Hause komme. Dann rufe ich die an und sage, Mäuse, ich bin da. Dann wissen die Bescheid, dann kommen die raus. Und dann gehen wir unsere berühmte Runde durch den Wald und daten uns dann so ab.
Oh, schön, schön. Cool. Ich danke dir so sehr, Nicole. Das war ganz herzerwärmend und es war genau das, was ich jetzt, wir nehmen die Folge gerade am Freitagnachmittag auf, was ich jetzt so als Energie, als Vibes mit ins Wochenende nehme. Also großen, großen Dank für dieses sehr, sehr persönliche, ehrliche, aktivierende, empowernde, inspirierende, motivierende, was auch immer, Gespräch. Da war ganz viel dabei, was ich an Adjektiven jetzt bringen kann. Also großen, großen Dank.
Ich danke dir und sende an deine Zuhörerin die liebsten Grüße.
Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche auch dir natürlich, wenn du zugehört hast bis hier, dann freut es uns sehr, 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 wenn du vielleicht einfach unter Spotify kannst du super gut kommentieren und uns auch schreiben, was hast du mitgenommen oder was hast du für Schlagfertigkeitssituationen oder Kommunikationssituationen, wo du vielleicht auch noch Tipps brauchst und dann können wir mal gucken, vielleicht gibt es auch noch mal eine Folge 2 irgendwann. Vielen, vielen Dank.